Willkommen zu einer neuen Folge von Africa with Andre, wo wir Afrika feiern. One story at a time.
Wilderei ist in vielen Teilen Afrikas ein großes Problem. Wir alle haben schon davon gehört, dass Nashörner gewildert werden wegen ihren Hörnern, weil manche Menschen denken, dass sie ein Aphrodisiak ist. Oder dass Elefanten seit vielen Jahren wegen dem Elfenbein getötet werden. Aber wusstest du, dass es sogar ein großes Geschäft mit der Wilderei von Sukkulenten gibt? Ja, genau. Diese Pflanze mit dicken, fleischigen Blättern oder Teile, die Wasser speichern. Im Mai 2024 hatte ich die Gelegenheit, das Sanbona Wildlife Reserve in Südafrika zu besuchen, wo uns der Guide ein Gebiet gezeigt hat, in dem es ganz viele einzigartige kleine Sukkulenten gibt. Dort waren Pflanzen, die gewildert, gestohlen und verkauft werden, damit Menschen niedliche kleine Pflanzen in kleinen Töpfen auf ihrem Schreibtisch haben können. Ich habe Paul Foster von Sanbona eingeladen, um mit mir über dieses Thema zu reden. Vielen Dank schon mal an Sascha Jänicke, dass er hier für Paul einspricht. Hallo Paul, willkommen zum Podcast.
Hey André, thank you very much.
Hallo André, vielen Dank für die Einladung.
Stell dich kurz vor, wer ist Paul? Und erzähl uns doch gleich was von Sanbona.
Ich bin von ganzem Herzen Naturschützer, sowohl privat als auch beruflich. Ich bin seit über 25 Jahren in der Naturschutzbranche tätig. Es ist ein großes Privileg, dass ich in Südafrika mit wilden Tieren arbeiten darf, die in freier Natur leben. Ich bin seit ca. 20 Jahren im Sanbona Wildlife Reserve im Western Cape von Südafrika tätig. Ich habe auch etwas Zeit in Mosambik und anderen Provinzen Südafrikas verbracht, habe es geschafft, Subsahara-Afrika zu bereisen und bin schließlich in der Karoo gelandet. Das Sanbona Reserve liegt etwa 3 Stunden von Kapstadt entfernt und ist ein absolutes Juwel der Artenvielfalt und Endemismus. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich schon lange hier arbeite. Es ist ein sehr spannendes Projekt, an dem man mitwirken kann. Es ist vielfältig und selbst nach 20 Jahren lernen wir täglich Neues dazu.
Es war aber nicht immer ein Wildreservat. Wie sieht denn die Geschichte von Sanbona aus? Ihr habt doch Weideland übernommen und es renaturiert, oder?
Weißt du, vor 400 Millionen Jahren war dieses Gebiet ein flaches Meer. Als das Wasser abfloss und die Landschaft freilegte, gab es hier im Western Cape große Berge. An bestimmten Stellen haben wir sehr saure Böden und dadurch entstand diese Fynbosch-Umgebung mit den endemischen Pflanzen. Wenn man von der südlichen Küste Südafrikas landeinwärts über die Berge in die trockenen Gebiete fährt, gelangt man in die Karoo-Region. Und ja, weil wir so nah an Kapstadt liegen, hat sich die Landwirtschaft in den letzten 100 Jahren ausgebreitet und die Region wurde bewirtschaftet. Sanbona hat heute eine Größe von 62.000 Hektar. Angefangen haben wir mit 54.000 Hektar. Wir haben es also geschafft, unsere Fläche zu vergrößern, was für unser Projekt gut ist. Als wir in Sanbona ankamen, war die Idee, einen Teil dieser alten Ackerflächen zu renaturisieren, um mehr der einheimischen Wildtierarten anzusiedeln, die historisch gesehen dort vorkamen. Wir waren die Ersten, die freilebende Großtiere wieder angesiedelt haben, die bis vor 200 Jahren in dieser Region heimisch waren. Arten wie Elefanten, Löwen und Geparden.
Diese Tiere waren damals durch menschliche Siedlungen in der Region vertrieben worden, richtig?
Ja, ich denke schon. Es gab verschiedene Umstände, die sie vertrieben haben dürften. Es gab einen Wettbewerb um Ressourcen. Auch heute gibt es weltweit noch Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren. Damals wurden die Tiere gejagt, weil sie eine Proteinquelle waren, die für die Menschen, die in die Gegend gezogen sind, leicht verfügbar waren. Es waren nicht erst die Bauern. Schon vorher waren die Ureinwohner der Region, die San- und Koi-Jäger, unterwegs. Auch sie haben Tiere gejagt. Und ich denke, Fragmentierung und wahrscheinlich auch die Übernutzung der Tierarten, all diese Dinge haben eine Rolle gespielt.
Ja, das sind natürlich viele Faktoren.
Und das hat im Laufe der Zeit zu einem Rückgang der Bestände geführt, sodass seit ca. 200 Jahren keine dieser großen Tiere mehr übrig waren. Deshalb ist es ein so faszinierendes Projekt, an dem man mitwirken kann. Da das, was wir versucht haben, so neu war, mussten wir es wissenschaftlich fundieren. Es gab keinen Entwurf dafür, was wir in der Region tun sollen. Wir mussten uns in einer sehr sensiblen Umgebung bewegen. Es handelt sich um Halbwüstengebiet. Daher wussten wir, dass wir es richtig machen müssen. Sonst würden wir dauerhaft negative Auswirkungen haben.
Das wäre eine kleine Katastrophe.
Ja, absolut. Das ist etwas, was in unserem Leben nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. 22, 23 Jahre später forschen wir immer noch, und ich denke, das ist das Spannende daran, wir erkennen, wie wenig wir tatsächlich darüber wissen.
Das ist ja spannend. Lass uns dann direkt zum Thema Wilderei gehen. Was ist generell das Wichtigste zum Thema im südlichen Afrika? Ich meine, wir hören viel über Nashörner, aber mir scheint, dass Elefanten kein so großes Problem mehr sind. Aber vielleicht täusche ich mich da auch.
Weißt du, Wilderei ist ein sehr komplexes Thema. Dann gibt es einerseits die Wilderei zum Lebensunterhalt.
Sorry, damit meinst du Menschen, die Tiere töten, um ihre Familie zu ernähren, oder?
Ja, genau. Menschen, die einfach nur nach einer Proteinquelle suchen. Und das kann alles Mögliche sein. Es muss nicht unbedingt um große Tierarten handeln. Es können kleine Antilopen sein oder Rohrratten. Jedes Lebewesen oder jede essbare Pflanze. Alles, was Nahrung liefert. Und das ist eine große Herausforderung, denn wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die unterhalb der Armutsgrenze leben und ums Überleben kämpfen. Aber abgesehen von der Wilderei zur Selbstversorgung gibt es auch Wilderei für Organized Crime oder organisierte Verbrechersyndikate, zum Beispiel für Hörner von Nashörnern. Ich glaube auch, dass mit Elfenbein auf dem gesamten Kontinent immer noch illegal gehandelt wird. Aber die Öffentlichkeit ist medienmüde. Deswegen hören wir weniger darüber.
Ja, das ist leider wohl wahr.
Und weil es sich um internationale Netzwerke und organisierte Kriminalität handelt, ist es mit Geldwäsche, Kriegstreiberei, Drogen und allen möglichen illegalen Aktivitäten verbunden. Dann gibt es noch die Gewinnung von pflanzlichen und tierischen Produkten für medizinische Zwecke, für traditionelle Medizin. Viele unserer Kulturen sind immer noch stark auf Heilpflanzen angewiesen. Wenn man also nicht in der Nähe von Apotheken oder Krankenhäusern wohnt, werden Pflanzen manchmal einfach zu diesem Zweck gewildert. Und zu guter Letzt gibt es einen internationalen Sammlermarkt, auf dem Raritäten gehandelt werden. Dies beschränkt sich nicht nur auf Pflanzen. Das reicht von kleinen Käfern, die nur oberhalb einer bestimmten Höhe vorkommen, über seltene Reptilien, bis hin zu kleinen Arten, die stark endemisch oder vom Aussterben bedroht sind.
Meinst du, Menschen wollen diese niedlichen kleinen Käfer in ihrem Wohnzimmer ausstellen, damit sie mit ihren Besuchern einen Gesprächsstoff haben?
Ja, ich denke, das ist vielleicht eine Art meins ist größer als deins Ansatz. Oder schau dir diese neue Rarität in meiner Sammlung an. Und das ist wirklich widerlich, aber derzeit eine sehr reale Bedrohung.
Das ist faszinierend, denn als dein Kollege mir gesagt hat, dass Sukkulenten gewildert werden, dachte ich zuerst, das sei ein Witz, denn gewildert werden doch nur Tiere. Aber nach dem Gespräch mit dir ist das Ganze noch sehr viel komplexer. Ich bin ehrlich, wenn du mir gesagt hättest, dass jemand eine Ratte oder eine kleine Antilope tötet, um seine Familie zu ernähren, hätte ich das nicht unbedingt als Wilderei eingestuft. Aber natürlich, wenn diese Antilope eben Sanbona gehört und gestohlen wird, dann ist es natürlich Wilderei. Arbeitet ihr denn mit der Community rund um das Reservat zusammen, um zu versuchen, das Ganze zu reduzieren? Oder ist das etwas, das ihr mit Cape Nature oder anderen zusammen angeht?
Ja, die Subsistenzwilderei ist etwas, mit dem jeder zu kämpfen hat. Viele Naturschutzgebiete oder Wildreservate haben feste Grenzen oder Zäune. Auf der einen Seite gibt es eine Siedlung oder Gemeinde, die seit vielen Jahren dort existieren, wo Menschen versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ihren täglichen Aufgaben nachzugehen. Aber direkt hinter dem Zaun, auf der anderen Seite, gibt es vielleicht eine kleine Pufferzone, in der Tierarten vorkommen, die diesen Gemeinden Lebensunterhalt, Komfort und Schutz bieten können. Es gibt einen guten Trend im Naturschutz. Entlang dieser festen Grenzen findet man oft großartige Partnerschaften, bei denen die Gemeinden einbezogen werden und ihnen erlaubt wird, in den kontrollierten Raum zu ernten. Die Community profitiert, anders als früher, von einem Tourismus- und Naturschutzmodell. Der Versuch besteht also darin, so inklusiv wie möglich zu sein. Andere Naturschutzgebiete haben keine dieser Gemeinden an ihren Grenzen, weil sie etwas abgelegener liegen. Und dann ist die Subsistenzwilderei keine so große Bedrohung. Aber genau dort findet man dann diese spezialisierten Pflanzen und Tierarten, die wiederum auf den Sammlermarkt begehrt sind.
Ich würde gerne über die Pflanzen sprechen, denn das war der Auslöser für dieses Gespräch. Die Wilderei von Pflanzen für medizinische Zwecke hat schon eine Ähnlichkeit mit der Wilderei von Tieren zur Selbstversorgung. Erzähl uns doch, wer steckt hinter dem Sammlermarkt für Pflanzen und wohin werden diese verschickt?
Für diese kleinen Pflanzen, der Mikrosukkulenten, gibt es einen großen Exportmarkt. Ich kann sagen, dass die Naturschutzbehörde der Region Cape Nature und einige andere Interessensgruppen unglaubliche Arbeit leisten. Es gibt spezielle Taskforces, sprich Sondereinheiten, die eingerichtet wurden, um dies einzudämmen, da es mit anderen organisierten kriminellen Netzwerken zusammenhängt. Wenn wir nicht wachsam sind, können Wilderer in einer abgelegenen, unbewachten Gegend innerhalb von ein oder zwei Nächten ein paar tausend dieser kleinen Pflanzen ausgraben. Sie werden dann direkt entfernt, anschließend zu einer Einrichtung gebracht, wo sie neu verpackt werden. Danach werden sie beispielsweise in eine andere Provinz transportiert, um von dort aus in Kisten exportiert zu werden. Dann gelangen sie nach Asien, Europa oder wo auch immer der Absatzmarkt ist. Heutzutage geht vieles über soziale Medien. Im Internet findest du Webseiten, die diese Pflanzen verkaufen. Einige Pflanzen werden legal angebaut. Normalerweise braucht man dafür spezielle Genehmigungen. Aber die meisten werden illegal geerntet. Und genau hier sehen die Wilderer leider eine Lücke.
Das ist ja krass, unfassbar.
Ja, das ist so. Und sie verwenden gut organisierte Netzwerke, die zum Transport von Drogen und anderen illegalen Schmuggelwaren genutzt werden. Und packen einfach ein paar Sukkulente hinzu und verschicken es auf diese Weise.
Es ist schon verrückt, dass sie in einer Nacht so große Flächen ruinieren können, oder?
Ja, oft sind es Leute, die nur mit dem Licht von Handy-Taschenlampen nachts rumlaufen und suchen nach bestimmten Pflanzen. Sie haben Werkzeuge dabei, holen die Pflanzen raus, verpacken sie und sind sofort wieder weg. Das ist nicht nur in Südafrika so. Auch in den Wüsten Namibias werden ihre seltenen Pflanzen oder Tiere gesucht. Egal, ob sie sich um Pavianspinnen oder Käfer oder eine kleine hübsche Sukkulente handelt. Es gibt einen Markt dafür.
Dann ist es ja in vielen Ländern ein Problem. Und wie du gesagt hast, ja, ich führe dieses Gespräch mit dir, aber es müssen so viele Personen und Organisationen gemeinsam mit Cape Nature und den Behörden zusammenarbeiten. Wir als die Guten müssen den Kartellen einen Schritt voraus sein und das ist nicht immer einfach.
Und außerdem braucht man politischen Willen, und zwar von ganz oben. Es muss als Prioritätsverbrechen eingestuft werden. Wenn man an Verbrechen denkt, also bewaffnete Raubüberfälle oder Mord, zum Beispiel, dann bekommen diese die Aufmerksamkeit. Kriminelle Netzwerke, die nur Pflanzen klauen, scheinen keine hohe Priorität zu haben. Wie du gesagt hast, wir haben vorhin über eine Ratte oder eine kleine Antilope gesprochen. Da denkt man, oh, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Wenn man das nimmt, das wird schon niemand bemerken. Aber wenn wir so weitermachen, verlieren wir den Kampf um den Erhalt der Artenvielfalt. Innerhalb unserer Lebenszeit wird es definitiv Auswirkungen haben, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Alle Beteiligten, ob privat oder öffentlich, wir alle haben die Verantwortung, wachsam zu sein und zu versuchen, dieses Naturerbe, das wir Mutter Natur nennen, zu schützen. Denn das ist es, was uns im Moment auf der Erde hält. Und ganz ehrlich, wir sind die größte Bedrohung für diesen Planeten.
Das ist wahr. Wir Menschen sind absolut die größte Bedrohung für die Erde. Ich nehme mal an, dass ihr Männer und Frauen angestellt habt, die gegen Wilderei vorgehen. Verrate uns natürlich keine Geheimnisse, aber wie werden die ausgebildet?
Ich weiß nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, aber heute ist der 31. Juli. Und es ist Weltranger-Tag, also eine sehr passende Frage. Wir feiern heute die Naturschützer, Ranger und Guides, die als Hüter der Wildnis ihre Zeit und Energie einsetzen. Egal ob Sommer oder Winter, Regen, Schnee oder Sonnenschein. Und dort draußen zu patrouillieren und zu versuchen, die Naturräume zu schützen und zu bewahren. Wir stellen gerne Mitarbeiter aus unseren lokalen Gemeinschaften ein, dass auf einer Naturschutzebene viel Arbeit zusammen mit der Community geleistet wird. Im Tourismus gibt es heute schon Tage schon viele Möglichkeiten, als Field Ranger, Naturschützer, Koch werden oder Haushälterin. Wir möchten uns auf unsere Gemeinde herausentwickeln.
Und das schafft auch ein Gefühl der Zugehörigkeit, oder? In diesem Reservat habe ich einen Job und hier verdiene ich mein Brot, damit ich meine Familie ernähren kann. Das gibt uns zusätzliche Sicherheit vor Wilderern, die vielleicht durch die Gemeinde eindringen wollen, schätze ich mal.
Ja, das hoffen wir. Viele der Ranger gehören heute vielleicht schon zur älteren Generation. Aber als sie Kinder waren, haben sie wahrscheinlich am Lagerfeuer Geschichten gehört, wie ihre Väter oder Großväter früher jagten oder das Land durchstreiften. Oder wie sie ihr Vieh an ihrem Ort hielten und hier vom Land gelebt haben. Es macht also Sinn, die lokalen Leute, die das Land kennen, einzubinden. In der Vergangenheit haben wir versucht, Leute zu rekrutieren, die schon Erfahrung aus anderen Naturschutzgebieten hatten, die aber oft sehr weit von uns entfernt gelebt haben. Wir haben aber gemerkt, dass die Menschen aus diesen Gebieten die Kultur, Geschichte und die Jahreszeiten unserer Landschaft nicht kennen. Daher wurde es für uns sehr wichtig, in unseren Gemeinden zu gehen und hier Personen mit der richtigen Einstellung und Fähigkeiten auszuwählen, um sie zu Field Rangers auszubilden. Und sie bilden den Kern der Anti-Wilderei-Einheiten.
Das ist ja interessant, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Macht auch sehr viel Sinn, Paul. Das Vorgehen kann ich gut nachvollziehen. Habt ihr irgendwelche Erfolgsgeschichten aus der Anti-Wilderer-Einheit, die du mit uns teilen kannst?
Vor etwa 2 Jahren, kurz nach Covid, haben wir einige neue Rekruten aus der unmittelbaren Umgebung ausgewählt. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist ein sehr interessanter Auswahlprozess. Wir sind mit ein paar hundert eifrigen Kandidaten gestartet und am Ende hatten wir eine Handvoll, die tatsächlich geeignet sind und die wir weiterentwickelt haben. Nicht lange danach wurden wir von unserem Naturschutzpartner in Cape Nature angesprochen. Sie meinten, sie hätten verdächtige Bewegungen in unserer Region bemerkt und ob wir helfen könnten. Natürlich haben wir mitgemacht und das war eine gemeinsame Operation zwischen der südafrikanischen Polizei, Cape Nature und uns. Dadurch gelang es, einige Pflanzenwilderer in der Region zu verhaften. Und durch diese wenigen Festnahmen, die wir in dieser Nacht gemacht haben, gelang es, ein großes Syndikat aufzudecken. Aber wir sind nur ein kleines Rad, das versucht, in unserer Region etwas zu bewegen.
Fantastisch, ihr habt was bewirkt, das habt ihr gut gemacht.
Weißt du, wir wollen einfach unsere Arbeit machen, ohne viel preiszugeben. Wir wollen nicht wirklich darüber sprechen, aber innerlich wissen wir, dass wir auf eine Weise dazu beigetragen haben. Also werden wir den Kampf still und leise weiterführen.
Wie können wir, die Zuhörer, dazu beitragen, dass Wilderei von Pflanzen und Tieren zu verhindern?
Ich hatte bereits erwähnt, was für ein starkes Instrument soziale Medien sind. Es gibt ja eine ganze Reihe von Organisationen, die wirklich eine große Rolle beim Naturschutz und bei der Bekämpfung der Wilderei spielen. Sanbona ist dabei nur ein Beispiel. Sanbona ist eine gemeinnützige Organisation. Das Land und das Projekt gehören einer gemeinnützigen Einrichtung. Es gibt keine Person, die Anteile hat. Alles, was wir aus dem Gastgewerbe und dem Tourismus erwirtschaften, fließt direkt in die Community Development und den Naturschutz, die regionale Sicherheit und die Bekämpfung der Wilderei zurück. Das ist das Modell, das wir verwenden. Es ist ein sehr anspruchsvolles Modell, da der Naturschutz sehr teuer ist.
Das bedeutet also, dass allein schon ein Aufenthalt in einem Reservat wie Sambona zum Beispiel einen Beitrag leistet. Denn ein Teil der Kosten wird für diese Naturschutz- und Gemeinschaftsprojekte verwendet. Korrekt?
Ja, absolut, ganz genau.
In dem Sinne, mach mal kurz Werbung für Sambona. Es gibt so viele Naturschutzgebiete in Südafrika und normalerweise möchten Besucher, die zum ersten Mal hier sind in Südafrika, in den Krüger Nationalpark fahren. Aber warum sollte jemand Sambona besuchen?
Ich denke, was uns wirklich einzigartig macht, ist, dass wir 62.000 Hektar Freifläche haben. Es ist eine Halbwüste, also wirklich empfindliche Landschaft. Die Landschaft ist nicht monoton, sondern unglaublich vielfältig, mit endlosen Aussichten. Es gibt Hügel über Hügel über Hügel mit tiefen Tälern. Es ist eine uralte Landschaft, was uns sehr besonders macht. Wir haben 3 Lodges, also derzeit nur 27 Zimmer auf 62.000 Hektar.
Wow, das ist ja mega viel Platz pro Person.
Genau, das sind 54 Betten, wenn man es hochrechnet. Also mehr als 1000 Hektar Fläche pro Gast. Unsere Werte sind Bewahrung, Verbundenheit und Streben. Deshalb fordern wir uns intern heraus, diese Werte täglich in allen Bereichen unseres Unternehmens zu leben. Wir wollen vorsichtig vorgehen. Wir wollen das Gebiet in einem besseren Zustand hinterlassen, als wir es vorgefunden haben.
Paul, wir sind fast am Ende und ich beende meine Folgen gerne mit Fragen zu Favoriten. Was ist dein Lieblingsort im Sanbona-Reservat?
Oh je, da gibt es viele. Da gibt es die tiefer gelegenen Gebiete an den Flussläufen oder auf den Bergrücken und mit einem klasse Blick über die kleine Karoo. Und an all diesen Orten spürst du die Brise auf der Haut oder die Sonne im Gesicht. Ich liebe diese Gegend. Und ich hatte keine Ahnung, was sie für einen großen Einfluss auf mein Leben haben würde. Ich kann also nicht sagen, das oder das, es ist das gesamte Reservat.
Diese Ridges mit den endlosen Ausblicken, das ist schon etwas ganz Besonderes. Vielleicht ist die nächste Frage etwas einfacher. Was ist dein Lieblingstier und warum?
Ah, ich liebe braune Hyänen. Ich wünschte, ich könnte sie öfter sehen, selbst wenn wir sie suchen und finden. Sie verschwinden super schnell wieder.
Was gefällt dir an ihnen?
Naja, sie sind sehr gut angepasst. Weißt du, sie können in rauen Umgebungen überleben und sie nutzen jede Gelegenheit, die sie bekommen. Sie sind erfolgreiche Jäger. Aber sie können auch einfach nur Aas fressen. Es gibt vieles, was die Menschen an ihnen nicht schätzen, weil sie als Aasfresser gesehen werden und viele Menschen sie deshalb für schmutzig und ungepflegt halten. Aber das ist nicht das ganze Bild. Sie sind hart, aber gleichzeitig auch ziemlich sanft. Ich glaube, sie werden oft missverstanden.
Paul, vielen Dank, dass du dabei warst und uns mehr Einblick in die Naturschutzarbeit nicht nur von Zambona, sondern auch von Cape Nature gegeben hast und auch von euren Herausforderungen und wie ihr diese angeht.
Hey, danke, André, dass ich hier einen Beitrag leisten konnte, um Bewusstsein zu schaffen. Und das ist ein so ein wichtiges Thema. Man könnte tagelang darüber reden. Hoffentlich erreichen wir hier mit ein Publikum, das sich dafür interessiert. Ich schätze diese Gelegenheit wirklich sehr. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Paul hat mir auch von weiteren Erfolgen bei der Bekämpfung der Wilderei in anderen Regionen des Landes erzählt, an denen Zambona mit beteiligt war. Aus offensichtlichen Gründen habe ich mich entschieden, diese Informationen in dieser Folge nicht zu inkludieren. Etwa 2 Wochen nach dem Interview hat mir Paul einige Nachrichtenartikel weitergeleitet über Wilderer, die verurteilt wurden. Also es gibt doch immer wieder mal Good News. Ich werde Links zu diesen Artikeln in den Shownotes für euch ablegen. Zambona ist an mehreren Naturschutzprojekten beteiligt, darunter eines mit Geparden. Das Reservat ist auch ein wichtiger Akteur in einem Projekt, das sich auf die Cape Mountain Zebras konzentriert. Das Projekt soll die genetische Vielfalt dieser Zebras innerhalb des Reservats und in der weiteren Region sicherstellen. Es ist wunderbar zu sehen, wie begeistert Paul ist, wenn er über den Erfolg dieses Projekts redet. Ich fand es faszinierend, etwas über Pflanzenwilderei zu lernen und ich hoffe, dass dir diese Folge auch gefallen hat. Lass mich wissen, was du davon hältst. Ich würde mich über eine Nachricht freuen. Podcast at africawithandre.com. Bis zum nächsten Mal.